ist jetzt nicht, sind zwar viel in einzelnen Branchen unterwegs, aber prinzipiell kannst du von Textilproduktion über Gummiherstellung bis hin mein Lieblingsbereich Schokoladenherstellung, einfach alles mitmachen. Ja? Also das ist das Schöne dran. Von der Datensicht schaut jede Produktion erstmal ähnlich aus. Andere Konkurrenzlösungen eher sehr spezifisch in eine Nische reingehen. Wir sagen, klar, wir sind vielleicht nicht die Lösung, die dir 20 Farben im Dashboard Creator anbietet. Wir haben nur die 4. Aber dafür kannst du auch noch die anderen Sachen bei uns mitmachen. Und entscheiden wir uns entweder für eine sehr spezifische Nischenlösung und so hast du dann im Endeffekt 2 oder 3 Lösungen vielleicht. Oder ich sage, nee, ich brauche die umfassende Lösung und bin mit einem Partner unterwegs und so heben wir uns im Endeffekt ab. Und ist da hingekommen, da waren halt Teams aus 5, 6 Informatikern, die tiefe neuronale Netze trainiert haben, die Hardware angeschifft haben. Wir hatten halt 3 kleine Laptops dabei. Aber da hat es schon gezeigt, einfach, es geht gar nicht um diese Technik an sich. Klar ist es schön, ein tiefes neuronales Netz zu trainieren, weil es cool ist und weil es auch weil es mächtig ist. Aber wenn du mit einfachen Mitteln ein Kundenproblem lösen kannst, brauchst du diese krasse Technik nicht immer.
Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Unser heutiger Podcast-Gast ist Maximilian Backenstoß. Bei einem Hackathon kam ihm und den Co-Gründern die Idee zu seinem Unternehmen Datenberg. Ihre Mission? Komplexe Produktionsprozesse vereinfachen. Das Team von Datenberg vereint Tech-Affinität mit langjähriger Produktionserfahrung. Leidenschaftlich entwickeln und implementieren sie Production Intelligence Lösungen für den Mittelstand und die Großindustrie. Im Podcast gibt uns Maximilian Einblicke in die Arbeit von Datenberg, spricht über Erfolge und Tiefpunkte und gibt einen Ausblick in die Zukunft von künstlicher Intelligenz. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zum Tech & Founder Podcast mit Maximilian. Hallo!
Guten Morgen, grüß dich!
Maximilian, du bist einer der Gründer der Datenberg GmbH. Mit eurem Unternehmen bietet ihr euren Kunden die Möglichkeit, datenbasierte Entscheidungen in der Produktion schneller treffen zu können und diese möglichst nachvollziehbar zu machen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht das genau aus? Welche Benefits haben Kunden von eurer Software und wie funktioniert diese genau?
Ich erkläre es immer am Beispiel von Kuchenbacken. Und kannst du dir so vorstellen, du backst einen Kuchen, vermischst die verschiedenen Zutaten und jetzt geht's in den Ofen und am Ende kommt er raus. Und er schmeckt nicht. Worst case, wenn du nachmittags ein paar Leute da hast, zum Kuchen essen. Und in unserer Software können wir im Endeffekt das Ganze transparent machen. Wir sehen, wie viele Zutaten hast du reingemacht im Verhältnis zu den letzten 1000 Mal, wo du einen Kuchen gebacken hast. Du siehst sofort, sind da Differenzen da oder nicht. Und es ist so der erste Schritt, Thema Visualisierung, Daten verstehen, Daten analysieren. Und wenn es dann in die Echtzeit geht, können wir dir auch noch Handlungsempfehlungen geben. Guck her, du hast jetzt ein bisschen mehr Salz reingemacht als sonst. Mach nochmal 10 Gramm mehr Zucker rein. Und so adressieren wir dann auch die Menschen direkt an der Anlage auf dem Shopfloor.
Wer gehört denn zu eurer Zielgruppe?
Wir sehen unsere Zielgruppe beim Mittelstand im Dachraum. Also Unternehmen so ab 100 bis 1000 Mitarbeiter. Um den Dreh rum ist so, wo wir unterwegs sind, branchenunabhängig. Es ist nicht, sind zwar viel in einzelnen Branchen unterwegs, aber prinzipiell kannst du von Textilproduktion über Gummiherstellung bis hin mein Lieblingsbereich Schokoladenherstellung, einfach alles mitmachen, ja. Also das ist das Schöne dran. Von der Datensicht schaut jede Produktion erstmal ähnlich aus und da sind wir erstmal branchenunabhängig unterwegs im Mittelstand.
Kannst du uns denn ein paar Beispiele geben? Also was sind denn eure Anwendungsfelder genau? Welche konkreten Probleme werden mit eurer Software gelöst?
Im ersten Schritt geht es erstmal darum, diesen gesamtheitlichen Blick auf die Produktion zu bekommen, Daten zur Konsolidierung oder neuhochdeutschen Data Warehouse für den Mittelstand aufzubauen. Wo ich wirklich alles sehe, was in meiner Produktion passiert, an meiner Anlage, von Qualitätsdaten bis hin zu Prozessparametern. Und dann im nächsten Schritt daraus Mehrwerte zu generieren, sprich Daten verfügbar zu machen, über No-Code-Anwendungen wie den Dashboard Creator, Visualisierung und wenn es halt eher eben in Zukunft geht, überhaupt mit Vorhersagemodellen zu arbeiten und so konkrete Probleme, um ein paar zu nennen, in der Textilproduktion geht es darum, Garnbrüche einfach transparent zu machen, wann treten die auf und den Mitarbeitern sofort Feedback zu geben. Oder in der Gummiherstellung sagen wir die Qualität von Produkten vorher und damit können wir die Messung reduzieren. Das sind so 2 konkrete Use Cases.
Und was ist so euer Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise wie würdest du einem Kunden genau erklären, welchen besonderen Nutzen ihr für ihn generiert?
Da ist, was wir immer ins Feld führen, ist das Thema diese alles aus einer Hand Lösung. Das klingt erstmal so ein bisschen altbacken, aber im Prinzip ist es genau das. Wir sehen, dass Kunden oftmals so Insellösungen haben. Für KI benutzen die irgendwelche Python-Umgebungen, wo aber sehr Spezialisten braucht, Data Scientisten. Und ich sage, wir sind so dieses All-in-One von der Datenkonsolidierung über eine Anzeige bis hin zu Mehrwerte mit KI. Und auf der anderen Seite brauchen bei uns kein Code. Ich brauche kein, muss kein Data Scientist sein, um KI-Vorhersagemodelle zu deployen. Und das sind so die zwei Themen, diese All-in-One, diese gesamtheitliche Lösung für die digitale Transformation. Auf der anderen Seite das Thema No-Code, wo man es einfach sofort schnell Mehrwerte generieren kann.
Mhm. Kannst du uns diese Begriffe nochmal genau für diejenigen, die das nicht kennen, erklären?
Mhm. Also ein Begriff No-Code bezeichnet es im Endeffekt, wenn du früher Daten visualisieren möchtest, ein Dashboard bauen, dann musst du HTML schreiben. Das ist so eine Programmiersprache und du musst dich da wirklich mit auskennen und das Design. Und mit No-Code bezeichnest du eine Anwendung, wo ich mir das einfach zusammenziehen kann. So ja, so ein What you see is what you get, einfach wie in PowerPoint. Deine Boxen rein, ich habe eine Textbox, kann Text reinmachen. Mhm. Und dass eben auch jeder im Endeffekt in der Produktion sowas nutzen kann, ohne einen Informatik-Background zu haben. Mhm. Und damit ermöglichst du einfach Menschen schneller, so eine Anwendung zu realisieren. Du musst keine IT-Aufträge mehr schreiben, kein Service-Ticket, sondern kannst es einfach direkt umsetzen. Das ist so der No-Code-Begriff erklärt.
Mhm, super. Wie schätzt ihr denn eure Konkurrenz ein? Beziehungsweise wie geht ihr generell mit Konkurrenz um?
Ich denke, Konkurrenz ist ja erstmal im Prinzip immer gut und ist immer da. Alle anderen Beschreibungen werden erstmal durch eine Lüge. Und so ist auch bei uns. Gerade im Produktionsumfeld, im IT-Umfeld in der Produktion hast du einen sehr heterogenen Markt. Sprich, du hast halt für jede Branche oftmals einzelne spezielle Lösungen. Allein schon ERP-Systeme, gibt es extra ERP-Systeme für Kunststoffspritzguss, für die Schokoladenherstellung, für textilische spezielle Anwendungen. Und daher sehen wir in den verschiedenen Branchen haben wir erstmal Konkurrenz. Aber wir gehen damit um, weil wir es oft sehen, als Co-Lösung, als Co-Existenz, wo wir sagen, wir können uns oftmals halt durch diesen All-In-Charakter eigentlich abheben. Das heißt sagen, wir sind eben nicht nur die KI-Anwendung, wir sind eben nicht nur der Dashboard-Creator, sondern bringt das gesamte Bild mit, alles aus einer Hand, die Lösung.
Da kann man wahrscheinlich auch vieles rausziehen und schauen, was machen die anderen vielleicht in dem Moment besser oder schlechter und man lernt daraus, oder?
Genau, also wir sehen es oft, dass halt andere Konkurrenzlösungen eher sehr spezifisch in eine Nische reingehen. Wir sagen, klar, wir sind vielleicht nicht die Lösung, die dir 20 Farben im Dashboard Creator anbietet. Wir haben nur die 4. Mhm. Aber dafür kannst du auch noch die anderen Sachen bei uns mitmachen. Und entscheiden wir uns entweder für eine sehr spezifische Nischenlösung und sourcest dann im Endeffekt 2 oder 3 Lösungen vielleicht. Oder ich sage, nee, ich brauche die umfassende Lösung und bin dann mit einem Partner unterwegs. Und so heben wir uns im Endeffekt ab dann.
Und wie kommt ihr sonst mit potenziellen Kunden in Kontakt?
Da ist, glaube ich, auch die Antwort, die man einfach da geben muss. Schöne alte Kaltakquise. So ist auch nicht bei uns anders da. Im Normalfall sprechen wir Kunden proaktiv an. Aber klar, durch Vorträge, durch Fachbeiträge in Zeitschriften oder auf LinkedIn-Beiträge kommen auch ab und zu Kunden auf uns zu, sogenannte Inbound-Leads. Aber im Normalfall sprechen wir Kunden an und ja, kommen so mit ihnen in Kontakt.
Ich habe gesehen, ihr wart auch seid bei der Startup Autobahn dabei gewesen. Wie ist eure Erfahrung mit dem Startup-Programm oder generell mit Startup-Programmen?
Beim Startup Autobahn waren wir letztes Jahr mit Daimler zusammen dabei, wo es ging um die neue S-Klasse-Produktion. War eine sehr spannende Erfahrung, weil es einfach auch sehr, sehr nett dargestellt worden ist im Thema vom Marketing her. Und es war einfach eine sehr schöne unsere Lösung mit so einem starken Partner wie halt Daimler bei so einem tollen Auto wie einer S-Klasse einfach präsentieren zu können. Das war sehr gut. Bei so Programmen generell muss man sich einfach im Klaren sein. Die Programme werden von Innovationsabteilung oftmals ausgeschrieben und betreut. Und wo man ja eigentlich hin möchte, ist zur Fachabteilung, weil die das Problem haben, das du löst als Softwareanbieter, zumindest bei uns im Bereich. Und von daher sind so Programme immer recht gut, um einfach auch Awareness zu bekommen im Markt, Aufmerksamkeit auf ganz verschiedenen Channels. Aber die Kunst ist dann, aber ich bei der Fachabteilung zu landen und dort mit denen erfolgreich zu sein.
Was hast du denn vorher gemacht und wie ist dann die Idee zu Datenberg entstanden?
Ich habe vor Datenberg Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hier im schönen Karlsruhe an der Hochschule. Und die Idee zu Datenberg kam 2017 bei einem Hackathon, ausgeschrieben von der Audi AG, der Smart Factory Hackathon, wo es darum ging, das Spaltmaß am A4 passt nicht, wo kommt denn der Fehler her? Und so haben wir damals überzeugt in unserer Lösung und konnten die erste Fachabteilung gewinnen, die gesagt haben, oh, die Idee ist spannend, die würden wir gerne weiterverfolgen. Und so ist dann Datenberg im Endeffekt entstanden, aus dem Hackathon heraus mit der Idee.
Das ist ein großer Schritt eigentlich, also an sowas Großem beteiligt zu sein. Wie war da das Gefühl für euch als potenzieller Startup, sage ich mal?
Ich muss zugeben, im Vorfeld war dieses Wort Startup mir so gar nicht so richtig geläufig. Oder so dieses, es war halt für mich immer Unternehmen ist ein Unternehmen und Startup ist ein Startup. Und es war schon ein großer Schritt, aber wir hatten halt diese Sicherheit schon, dass wir sagen, wir haben einen ersten Kunden und können damit gleich starten. Das war einfach ein gutes Gefühl, die Sicherheit zu haben, damit zu starten. Aber es war damals ein Hackathon, wir sind da hingefahren und hatten erst aus Spaß eher gemacht und wir sind da hingekommen. Da waren halt Teams aus 5, 6 Informatikern, die tiefe neuronale Netze trainiert haben, die Hardware angeschifft haben. Wir hatten halt 3 kleine Laptops dabei. Aber da hat es schon gezeigt, einfach, es geht gar nicht um diese Technik an sich. Klar ist es schön, ein tiefes neuronales Netz zu trainieren, weil es cool ist und weil es auch mächtig ist. Aber wenn du mit einfachen Mitteln ein Kundenproblem lösen kannst, glaube ich, brauchst du diese krasse Technik nicht immer. Ja.
Ich habe auch gesehen, du warst in Südamerika. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also was hast du da für Impacts für deine Arbeit mitgenommen?
Genau, ich war 2-mal in Südamerika, einmal in Panama für ein Praktikum bei der Hilti AG und einmal im Auslandssemester in Argentinien. Und gerade Argentinien war es das erste Mal, wo ich Europa verlassen habe und ein halbes Jahr dann dort gelebt habe. Es ist eine Hinterstadt in Santa Fe, 6 Stunden Autofahrt von Buenos Aires weg, wo es wirklich noch Art Hinterland sozusagen, ohne das negativ zu meinen. Das war halt, keiner hat Englisch gesprochen, alles nur auf Spanisch. Ich habe damals kein Spanisch gesprochen, wo ich hingeflogen bin, habe es erst dort gelernt und es war einfach eine sehr prägende Erfahrung, weil es einfach gezeigt hat, es geht auch einfacher. Ich brauche vielleicht viele Sachen gar nicht, sondern relativ einfach zu leben, gerade drüben, es war eine sehr prägende Erfahrung. Und was auch schön war, einfach zu sehen, was mich geprägt hat, dieses, wie Deutschland von außen wahrgenommen wird. So Engineering made in Germany ist einfach eine Marke. Und das habe ich zum ersten Mal drüben wirklich erlebt. Du bist ein deutscher Ingenieur, du hast das auf dem Kasten. Und einfach diese Wahrnehmung von außen, das habe ich einfach mitgenommen. Ja.
Und diese Einfachheit, die du beschreibst, also übernimmst du die jetzt heute auch tatsächlich in deinem Alltag, also in deinem Arbeitsalltag?
Ich würde es gerne mehr machen. Irgendwann geht es wieder die deutsche Bürokratie und Arbeits-, Work-Life-Balance kommt dann wieder durch. Aber klar, das ab und zu denkt man schon noch dran. Ja. Das muss nicht immer alles perfekt sein. Es funktioniert schon irgendwie. Und diesen Glauben oder diese Einstellung, ist, glaube ich, die trage ich weiterhin. Und ja, auch mit manchen Hürden kommt man ans Ziel, aber es geht dann schon irgendwie. Und das ist so, denkt man gern dran zurück, ja.
Was sind aus deiner Sicht die nächsten Felder, die KI in der Industrie übernehmen könnte?
Ich denke, warum morgen, fangen wir mal so, ist einfacher zu sagen, wo werden wir morgen nicht sein? Wir werden morgen nicht bei diesem Zukunftsbild sein, dass eine Produktion noch 2 Mitarbeiter hat, einen Hund und Menschen. Der Mensch ist da, um den Hund zu füttern, der Hund ist da, um den Menschen davon abzuhalten, die Maschinen anzulangen. Da werden wir morgen nicht sein. Aber ich denke, was wir morgen sehen werden, sind die Automatisierung. Mittelfristig die Automatisierung von transaktionalen Tasks, sprich Sachen, wo der Mensch auf Bauchgefühl, auf Erfahrung basieren muss. Ich denke, da werden wir sehen, wie KI Handlungsempfehlungen uns geben wird und den Mitarbeitern eine Anlage in der Produktion. Und ich denke, das werden wir mittelfristig sehen. Und eine Bewegung, die man auch sieht, immer mehr Unternehmen sammeln einfach Daten. Sprich, wir kommen jetzt auch langsam in eine Breite rein. Vor allem mehr Unternehmen bereit sind, auch so KI-Anwendungen oder datenbasierte Anwendungen generell umzusetzen, was in der Vergangenheit einfach noch nicht da war.
Ist alles offener geworden quasi?
Offener und so dieser digitale Reifegrad von vielen Produktionen ist gerade mit Corona, sieht man das einfach, wie das gepusht wird. Immer mehr Unternehmer und Unternehmen merken, dass das langsam kommt, muss. Ich muss irgendwas machen, diese digitale Transformation, wobei es ein sehr grobes Buzzword ist, ist mir auch klar, aber das ist, diese Awareness kommt immer mehr. ich muss was machen in der Richtung. Und von daher werden wir KI-Anwendungen, datenbasierte Anwendungen einfach mehr in der Breite sehen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben.
Ihr seid 2018 als Startup gestartet. Was würdest du sagen, waren so eure größten Erfolge und was waren so die größten Tiefpunkte, wenn es welche gab?
Ja, die gab es sicherlich, sowohl als auch. Ich split's immer eigentlich vor Corona und nach Corona. Wo ich sage, vor Corona waren wir stark im Projektgeschäft unterwegs. Mit größeren Kunden im Automotive-Bereich hauptsächlich. Und das hat, Projektgeschäft hat halt Höhen und Tiefen. Du kannst sehr große Projekte gewinnen, du kannst diese aber auch sehr schnell verlieren. Und das sind so die Höhen und Tiefen, die es damit einherkommen. Und ich sehe schon nach Corona, wo es eigentlich diesen Schwenk sind dabei umzusetzen, weg vom Projektgeschäft hin zum Softwareverkauf. Und da war der erste Höhepunkt dieses Jahr, Lizenzumsätze zum ersten Mal in einem Bereich, wo dann auch Spaß macht. Und dass wir einfach jetzt auf das Kundenfeedback immer mehr kommt, ja, zur Lösung werden gebraucht und immer mehr bereit sind, so datenbasierte Sachen umzusetzen. Wir haben jetzt letzte Woche eine Anfrage bekommen aus Chile von der Käserei, 150 Mitarbeiter, schon ein kleines Unternehmen schon, jetzt eigentlich sagt, oh, da will ich hin, digital transformieren. Und das sind so kleine Höhepunkte, die einfach Spaß machen.
Ja, ihr seid ja auch ein Team aus verschiedenen Ländern, also ihr sitzt in verschiedenen Zeitzonen. Was habt ihr da für eure Meetingkultur für euch abgeleitet?
Was haben wir abgeleitet? Ist eine spannende Frage. Wir sind in verschiedenen Zeitzonen und wir haben halt so im Endeffekt eine Kernzeit, wo halt alle zumindest noch einigermaßen wach sind oder schon wach sind, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und das war das erste Jahr. Also, was sind so die Grundspielregeln? Wann kann man sich treffen? Wann ist es eher ein No-Go? Wann ist es eher ein Go? Und ja, das ist so eigentlich das Hauptthema, was wir da.
Aber das hat sich mittlerweile wahrscheinlich eingespielt, oder?
Genau. Wir sind so, 8:30 geht der erste Call mit Bangladesch immer los morgens, wo die dann schon die Kollegen anfangen. Und die fangen relativ spät an, damit sie mit uns deckt. Und aber es hat im Endeffekt eingependelt. Am Anfang war es immer sehr spannend. Eben Bangladesch ist ein vom Islam geprägtes Land, von der Kultur. Und die werden alle einmal am Tag oder alle paar Stunden mal zum Gebet gerufen. Und jetzt am Anfang war das sehr spannend, weil es am Hintergrund losging, so ein Gebetsruf, und die Kollegen haben das gar nicht mehr wahrgenommen. Und wir hatten so, okay, was ist jetzt los? Weil wir es einfach nicht gekannt haben. Mhm. Und das hat schon ein bisschen zur Verwirrung geführt am Anfang, was es jetzt ist und wie das einzuordnen ist. Aber das haben wir inzwischen ganz gut in den Griff bekommen, ja.
Ein kurzer Blick in die Zukunft. Welche Geschäftsfelder wollt ihr gegebenenfalls noch ausbauen oder noch weiter ausbauen?
Wir sind gerade dabei, in den 3D-Druck-Bereich einzusteigen. Ein sehr spannendes Feld, einfach ein zukunftsträchtiges Feld ist. Vielleicht kommen mehr Applikationen auch in Serienanwendungen zum Tragen. Und da freue ich mich eigentlich sehr drauf, in 3D-Druck einzusteigen. Auch mit starken Partnern an der Seite. Und das Zweite, so was ich eher mittelfristig sehe, heute sind wir oftmals bei Datenanalysen in einem Unternehmen unterwegs. Mhm. Ich sage, ich schaue mir Prozesse im Unternehmen an. Was wir jetzt aber auch schon immer mehr merken, dass es eigentlich noch viel spannender wird, wenn ich auch unternehmensübergreifend Daten austauschen kann. Und da sehe ich so mittel- bis langfristig einen Weg hin, wo es aus dem Thema Plattform sehr spannend werden kann oder spannend wird. Und ja, Datenaustausch zwischen Unternehmen mittelfristig, da freue ich mich drauf, das Geschäft wird.
Letzte Frage. Gibt es eine Person, die dich besonders inspiriert hat oder die so eine Art Vorbildcharakter für dich hat?
Ich glaube, das könnte man bestimmt Größen nennen, Steve Jobs oder irgendwelche Großen. Aber bei mir ist es eher, wenn ich ans Unternehmertum denke, haben mich zwei Personen sehr inspiriert. Das eine mein Vater definitiv, den ich heute noch stark im Kontakt einfach als Bearing-Partner immer sehe. Und das zweite ist so ein Unternehmer hier aus der Region, Walter Köhler von der Köhler Landbäckerei, der ist auch noch geschafft hat, einfach sein Unternehmen auch irgendwie zu transformieren und mit neuen Konzepten anstatt zu gehen. Das ist der erste Unternehmer, den ich einfach im Kopf habe und ich immer noch als, ich würde Vorbild nicht sehen, aber als erster Kontaktpunkt mit Unternehmertum und mir selbst erfinden, mit neuen Konzepten rausbringen und immer diesen Drive zu haben, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht gut läuft. Und das sind so die zwei Personen, die mir definitiv in den Kopf kommen.
Danke, Maximilian, dass du bei uns warst. Und wie immer gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Maximilian und Datenberg zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Ciao, vielen Dank fürs Interview.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.